Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kulturschaffen in China zwischen Repression und Freiheit, heißt es im heutigen Schwerpunkt morgen auf DRS2. Nachdem Sie um 9 Uhr hören konnten, wie junge chinesische Dokumentarfilmer arbeiten, geht es nun um die Menschenrechte in China. Ein Thema, das gerade mit der Verhaftung und der gestrigen Freilassung des Künstlers Ai Weiwei erneute Aktualität bekommen hat. Der in Neuchâtel lebende Sinologe und Jurist Haru von Senger kennt nicht nur China von innen, er kennt auch die chinesische Innensicht auf das Thema Menschenrechte. Was aus chinesischer Sicht Menschenrechte sind und wo sich das von unserer westlichen Sicht unterscheidet, darüber gibt Professor von Senger jetzt Auskunft im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz.
Herr von Senger, Künstler und Literaten werden eingesperrt in China und viele ihrer Anwälte auch. Täuscht der Eindruck, dass sich die Repression gegenüber diesen sogenannten Aktivisten im Moment eher verschärft?
Ja, der täuscht. Also Leute, welche das Regime kritisieren, wurden schon immer eingesperrt. Also da gibt es eine ganze Reihe von derartigen, wie wir sie nennen, Dissidenten. Da hat sich gar nichts verschärft.
Also wir nehmen ja bei uns vor allem wahr, wenn so ein weltberühmter Künstler wie jetzt Ai Weiwei verhaftet wird oder ein frisch gebackener Nobelpreisträger. Kann man sagen, eine von der Parteiführung abweichende Meinungsäußerung ist eigentlich mal grundsätzlich verdächtig?
Kommt darauf an, was für eine Meinungsäußerung. Wenn es um Systemfragen geht, dann geht das nicht. Das wird dann gleich als Subversion bestraft nach chinesischem Strafgesetzbuch. Wenn es aber um Dinge geht, die nun nicht direkt das System betreffen, sagen wir mal unterschiedliche Meinungen zu Umweltfragen, die sich unterscheiden von einer Parteimeinung, dann ist das möglich. Noch zu Ai Weiwei, da wird ja von der chinesischen offiziellen Seite behauptet, es gehe hier um Wirtschaftsverbrechen. Und wir behaupten, nein, das geht hier um politische Vergehen. Wer kann das durchschauen ohne Akteneinsicht? Im Fall Khodorkovsky, der in Russland eingesperrt wurde, hat unisono die gesamte westliche Presse behauptet, das sei ein politischer Prozess gewesen. Aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat jetzt soeben in einem Urteil festgestellt, das sei kein politischer Prozess gewesen. Wer entscheidet das also? Sicher nicht Journalisten, gestützt auf eine sehr fragwürdige Akteneinsicht.
Aber Journalisten versuchen, das Ganze natürlich ein bisschen transparenter zu machen und das wird ihnen verwehrt.
Ja gut, aber im Fall Khodorkovsky haben das Journalisten ja auch versucht und nachher hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestimmt gestützt auf die Einsicht von Akten entschieden, das sei kein politischer Prozess gewesen. Wo ist jetzt im Falle von China so ein Gerichtshof, der nun die Meinungen von Journalisten und die Meinungen von der offiziellen Seiten vergleichen kann und am Schluss irgendein definitives Urteil fällen kann? So einen Gerichtshof sehe ich nicht. Deshalb ist es durchaus möglich, dass auch im Fall von Ai Weiwei tatsächlich wirtschaftliche Gründe vorgeschoben werden. Das wissen wir ja nicht.
Wir werden es auch nicht erfahren, weil, wie Sie sagen, ein solcher Gerichtshof nicht existiert, der da unabhängig drüber wachen könnte.
Wenn es am Schluss zu einer Anklage kommt vor einem chinesischen Gericht, werden wir das schon erfahren. Im Falle von des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo kann man das Gerichtsurteil in chinesischer Sprache und inzwischen auch in englischer Übersetzung durchaus nachlesen. Und dort kann man ganz genau nachlesen, was ihm exakt vorgeworfen wird.
Sie haben vorhin gesagt, was Systemfragen betrifft, da wird es immer kritisch. Das dürfte man nicht in Frage stellen. Was bedeutet das genau? Darf man die Partei nicht kritisieren zum Beispiel?
Man darf einzelne Funktionäre landesweit kritisieren. Ich selber habe ja viele chinesischsprachige Presseorgane abonniert und beobachte seit Jahren oder Jahrzehnten, dass sehr viele kritische Artikel erscheinen über Einzelfänomene. Was man nicht darf, ist eine Verknüpfung zwischen diesen Einzelfänomenen und einer grundlegenden Kritik am System. Man darf also keinen Artikel schreiben, in dem steht, der und der konkrete Funktionär ist ein ganz korrupter Typ. Warum gibt es überhaupt solche Funktionäre? Ja, weil wir die Diktatur der Kommunistischen Partei haben. Das geht nicht.
Nun war im Januar der chinesische Staatschef Hu Jintao in Washington und sagte zu US-Präsident Obama, dass in Sachen Menschenrechte in China noch viel Handlungsbedarf bestehe. Das hat er selber gesagt. Halten Sie das für eine taktische Äußerung?
Nein, Chinesen haben das schon immer so gesagt. Mhm. Sie haben eine dialektische Grundauffassung und diese dialektische Grundauffassung beruht auf der Formel 1 in 2 zerteilen, even way er. Das heißt, jeglicher Sachverhalt wird auf gegensätzliche Aspekte hin analysiert. So in Bezug auf alles in China. Weil so Menschenrechtsfragen wird am Schluss gesagt, wir haben Erfolge in den Menschenrechtsbelangen, wir haben aber auch Misserfolge und dann kommt immer dann noch ein Satz, aber der Schwerpunkt liegt auf den Erfolgen. Das war auch schon so im allerersten Weißbuch für Menschenrechte, welche die chinesische Regierung in den 90er Jahren publiziert hat, genau diese Selbstbeurteilung, teilweise eben auch kritisch.
Wie beurteilen Sie denn, wenn er sagt, es besteht Handlungsbedarf? Heißt das, es soll auch wirklich was getan werden?
Natürlich heißt es das, aber in Bezug auf was? Was sind überhaupt Menschenrechte? Ja. Ich glaube, da ist die ganz große Problematik zwischen China und dem Westen. Im Westen werden immer nur die individuellen Menschenrechte hervorgehoben. Meinungsäußerungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter. Aber laut dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sind die politischen, die bürgerlichen, die wirtschaftlichen, kulturellen Menschenrechte gleichrangig und gleich wichtig. Aus chinesischer Sicht sind nun zum Beispiel die wirtschaftlichen Menschenrechte sehr wichtig. Also das Recht auf Nahrung, das Recht auf einen minimalen Lebensunterhalt, das Recht auf Arbeit und so weiter. Man hätte halt dann Herrn Hu Jintao fragen müssen, in Bezug auf welche Menschenrechte sehen Sie Handlungsbedarf? Wenn man den Satz einfach so im Raum stehen lässt, dann ist das kein von den Amerikanern wirklich kompetent geführtes Gespräch.
Sie haben es gerade erwähnt, China setzt bei den Menschenrechten andere Akzente, als es der Westen tut. Unser Verständnis von Menschenrechten ist ja so ein christlich-abendländisches irgendwie. Das hat auch viel mit der Bibel, das hat auch sogar mit den 10 Geboten direkt zu tun. Wie ist es in China? Aus welcher Tradition heraus kommen dort diese andere Auffassung von Menschenrechten, von der Sie gerade erzählt haben?
Ich habe von 1975 bis 1977 als offizieller Schweizer Austauschstudent an der Beijing-Universität studieren können und damals aus dem Munde der Lehrer gehört, dass Menschenrechte ein übler Trick der Bourgeoisie seien und man müsse sich nicht um Menschenrechte kümmern. Damals wurden also die Menschenrechte völlig verneint, offiziell. Es gab keine Menschenrechtsforschung, es gab keine Theoriebildung in China. Das war im Prinzip so seit der Gründung der Volksrepublik China. Seit 1978 sieht die Lage anders aus. Es ist nicht mehr der Klassenkampf im Mittelpunkt, das ist jetzt der sogenannte sozialistische Wirtschaftsaufbau. Da braucht China eine Bevölkerung, die motiviert ist, für diesen sozialistischen Modernisierungsaufbau sich einzusetzen. Und da spielen nun plötzlich die Menschenrechte eine Rolle. Auch der individuelle Bürger soll einen gewissen Schutz erhalten, sonst ist er ja demotiviert. Auf was für Theorien, auf was für eine Tradition gründet nun diese neue positive Einschätzung der Menschenrechte? Auf null Tradition. Sie haben seit der Gründung der Volksrepublik China nichts gemacht. Wie füllen Sie nun also diese Tradition oder worauf begründen Sie Ihre Einstellungen zu den Menschenrechten? In philosophischer Hinsicht auf der marxistischen Ideologie. Der Marx hat einiges gesagt und Sie sagen ja in der Verfassung, dass der Marxismus-Leninismus und gewisse chinesische Ismen maßgebend seien. Also das ist mal die philosophische Grundlage. Und konkret inhaltlich gibt es gar keine chinesische Position zu den Menschenrechten, sondern sie berufen sich auf UNO-Dokumente.
Sie haben mal in einem Buchaufsatz geschrieben, Herr von Senger, die Menschenrechtspolitik sei kein hervorstechendes Element der inneren Identitätspolitik des Reichs der Mitte. Das heißt, wo wir sagen, wir bekommen unsere Identität auch direkt über bestimmte Menschenrechte, also etwa die Achtung vor dem Leben und anderem, da spielt das in der Identität des einzelnen Chinesen nicht so eine Rolle.
Achtung vor dem Leben, da nur eine kleine Zwischenbemerkung. Das Leben des ungeborenen Menschen ist bei uns also auch sehr umstritten. Das nur so nebenbei. Also in der Volksrepublik China steht heute der sozialistische Wirtschaftsaufbau im Mittelpunkt und nicht die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind ein Instrument, das benutzt wird, einerseits den Chinesen einen gewissen Schutz zu geben, sodass sie ohne Angst vor Terror und so weiter an diesem sozialistischen Modernisierungsaufbau wacker mitmachen und einerseits auch durchaus, damit sie nicht vom Westen allzu sehr kritisiert werden können und damit der Westen nicht wegen Hinweisen auf mangelnde Menschenrechte die Wirtschaftskontakte schmälert. So stehen die Menschenrechte also instrumental da.
Wie beurteilen Sie denn die Position des Westens? Also wenn Politiker aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Amerika nach Peking kommen, dann redet man zwar nach außen hin gegenüber den Medien immer von der Notwendigkeit von mehr Menschenrechten in China, aber in Wirklichkeit trifft man sich doch dann vor allem mit der Wirtschaftselite des Landes und dann ist davon gar nicht mehr die Rede. Ist das auch eher eine taktische Position des Westens?
Ja, eben der Westen kennt ja eben die UNO-Konzeption der Menschenrechte nicht. Wie Sie eingangs des Gesprächs gesagt haben, haben wir eine westlich-christliche Menschenrechtsauffassung, aber das ist nicht die Menschenrechtsauffassung auf globaler Ebene, so wie sie in der UNO zum Ausdruck kommt. 1986 hat die UNO-Vollversammlung ein Menschenrecht auf Entwicklung proklamiert, mit etwa 146 Stimmen bei etwa 11 Enthaltungen, eine Gegenstimme von den USA. Dieses Menschenrecht auf Entwicklung wird auch im Menschenrechtsrat, der seit 2006 besteht und wurde auch schon in der Menschenrechtskommission, die vor 2006 besteht und in Genf ihren Sitz hat, bestätigt, einstimmig in den letzten Jahren. Also auch die Schweiz hat das Menschenrecht auf Entwicklung gut geheißen. Wenn also über Wirtschaft geredet wird, wäre das bereits eine Menschenrechtsdiskussion. Denn das Menschenrecht auf Entwicklung beinhaltet eben die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Also diese Feststellung, ja, da wird jetzt plötzlich nur noch über Wirtschaft geredet und nicht mehr über Menschenrechte, beruht auf der Ignoranz der heutigen Menschenrechtskonzeption auf der Ebene der UNO.
Nun kann man natürlich auch sagen, die europäischen Länder, die China immer noch kritisieren, es geht ja dann vor allem, glaube ich, immer wieder um den Kern der Menschenrechtserklärung von 1948, wo man eben sagt, also sowas wie Verbot der Folter, Verbot der Todesstrafe und so weiter steht für uns im Mittelpunkt. Haben Sie den Eindruck, der Westen ist da moralisch hochnäsig gegenüber China?
Ja, diesen Kern der UNO-Menschenrechtserklärung von 1948 hat Europa ja im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention übernommen und mit einem hochkarätigen individuellen Schutz, den man vor einem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geltend machen kann, ich erwähne den Fall Chodorkowski, sanktioniert. Aber der große schwarze Fleck auf der europäischen, angeblich so weißen Menschenrechtsweste ist, dass England diesen Kern der Menschenrechte auf China hätte ausdehnen können.
Auf Hongkong.
Und zwar auf Hongkong. Ja. Mhm. England hat diese wunderbare europäische Kernmenschenrechtserklärung zwar etwa auf die Falklandinseln ausgedehnt, alle möglichen Inseln hat es ausgedehnt, aber nie auf Hongkong. Hätte England diese europäische Menschenrechtskonvention auf Hongkong ausgedehnt, dann hätte sich bei den Verhandlungen zwischen England und China in den 80er Jahren die Frage gestellt, bleibt die in Kraft? Denn in der Vereinbarung von 1985 steht, und das hat China zugestanden, die jetzige Rechtslage in Hongkong bleibt nach der Angliederung an China noch während 50 Jahren in Kraft. Wäre also diese Europäische Menschenrechtskonvention etwa in den 60er Jahren nach Hongkong übertragen worden, hätte China entweder sagen müssen, mit einer Ausnahme, nämlich dieser Menschenrechtskonvention, was sehr schlecht ausgesehen hätte. Und dann hätte man China wirklich kritisieren können. Und sehr wahrscheinlich hätte es das geschluckt. Dann würde heute noch auf chinesischem Boden die europäische Menschenrechtsauffassung gelten, mit all diesen Kernwerten, die Sie da erwähnt haben.
Und warum hat England das nicht gemacht?
Aus fadenscheinigen Gründen. Sie haben gesagt, ja, in Hongkong galt seit den 50er Jahren der Ausnahmezustand bis Ende der 90er Jahre. Als ob also der Ausnahmezustand besser wäre als ein schöner, guter europäischer Menschenrechtsschutz. Und man habe die Volksrepublik China nicht provozieren wollen. Ich möchte aus dem nun die Schlussfolgerung ziehen. Kein Mensch in Europa, kein Philosoph, kein Habermas und wer auch immer, kein Levy in Frankreich haben dagegen protestiert, dass Europa nicht die Europäische Menschenrechtskonvention auf chinesischem Boden überträgt. Da wäre die Chance gewesen zu beweisen, das funktioniert unter Chinesen, weil Europa sich ja überhaupt nicht um diese Angelegenheit interessiert hat, sondern total futiert hat, hat Europa jede Kompetenz verloren, mit Chinesen über die europäische Konzeption der Menschenrechte zu sprechen. Was bleibt, ist noch die UNO-Konzeption.
Auch zuvor in der Kolonialpolitik, ich habe mal bei Ihnen gelesen, dass noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Shanghai ein Schild stand mit der Aufschrift »Kein Zutritt für Hunde und Chinesen«. Das heißt, die Engländer haben es als Kolonialmacht wirklich nie vorgemacht den Chinesen, was es überhaupt heißt, sich für Menschenrechte einzusetzen. Richtig. Damals hatten wir die Französische Revolution ja auch schon.
Richtig. Und insbesondere in Hongkong hat man das nicht gemacht. In Hongkong wurde noch der letzte Gouverneur von der englischen Regierung eingesetzt. Man hat nicht einmal beim letzten Gouverneur wenigstens zum Schein Pseudowahlen durchgeführt und den Hongkongern 2-3 Kandidaten, darunter vielleicht doch auch einmal einen Chinesen und nicht immer nur einen Europäer, zur Wahl gestellt. Selbstverständlich alles Leute, die dann für die englische Kolonialmacht eintreten. Nicht einmal das hat man gemacht. Also man hat wirklich eine ganz autoritäre Herrschaft bis ans Ende durchgezogen. Wieso reden wir dann jetzt heute mit China über Demokratie in Hongkong? Europa hat sich ja nie um Demokratie in Hongkong gekümmert, solange Hongkong noch unter europäischer Herrschaft war.
Zu Gast in Reflexe ist heute Harro von Sänger, Sinologe und Jurist, und wir diskutieren über China und Menschenrechte. Herr von Sänger, in der chinesischen Verfassung kommen zwei Ausländernamen vor, nämlich die Namen von Marx und von Lenin. Sie haben vorher erwähnt, dass es in China über Menschenrechte diskutiert wird, geht es vor allem um wirtschaftliche Entwicklung. Ist das auch ein, wenn man so will, eine marxistische Herkunft?
Ja, schon. Bertolt Brecht hat ja bekanntermaßen gesagt, erst das Fressen, dann die Moral. Ungefähr nach dieser materialistischen Grundauffassung werden durchaus auch bei den Menschenrechten derzeit eben wirtschaftliche Menschenrechte in den Vordergrund gestellt, insbesondere das Recht auf Entwicklung, aber auch zum Beispiel das Recht auf Nahrung. Die Schweiz hat im Menschenrechtsrat zugunsten des Menschenrechts auf Nahrung gestimmt. Die Resolution wurde einstimmig angenommen in Genf. Noch nie hat aber ein Schweizer Politiker, wenn er mit Chinesen über Menschenrechte gesprochen hat, dieses Menschenrecht auf Nahrung mal thematisiert und beurteilt, ob vielleicht dieses Menschenrecht in China vielleicht doch nicht in so einem miserablen Zustand sich befinde.
Das heißt, zu Menschenrechten gehört gesellschaftliche Entwicklung für die chinesische Partei jetzt zum Beispiel auch. Kann man grundsätzlich sagen, China stellt in Sachen Menschenrechte das Kollektiv nach vorne und nicht so sehr das Individuum, wie wir das tun?
Ganz grob kann man das wahrscheinlich schon so sagen. Aber Chinesen sehen natürlich auch, dass der Wirtschaftsaufbau von lauter Individuen vorangetrieben werden muss, sodass also der individuelle Menschenrechtsschutz im Rahmen dieses Systems durchaus auch eine Rolle spielt.
Und unter Mao war es ja auch sehr stark ein Kampf Proletariat gegen Bourgeoisie. Das heißt, das war dann auch immer wieder ein Kollektiv gegen wenige.
Damals wurden ja die Menschenrechte offiziell mit den Füßen zertrampelt, aber nicht immer. Mao Zedong hat in der Zeit des Zweiten Weltkrieges 1937 bis 1945 die individuelle bürgerliche Auffassung der Menschenrechte in Gesetzesform verankert. Damals gab es in den roten Gebieten verschiedene Rechtserlasse, die den Titel trugen Schutz der Menschenrechte in dem und dem Gebiet. Damals wurde sogar das Grundeigentum von Großgrundbesitzern als Menschenrecht geschützt. Alle bürgerlichen individuellen Menschenrechte wurden von Mao Zedong höchstpersönlich geschützt. Aber nicht, weil er jetzt die Menschenrechte toll fand, sondern damals ging es ja um den Kampf gegen Japan. Und für ihn waren alle Chinesen, die gegen die Japaner kämpften, schützenswert, inklusive die Angehörigen der eigentlichen Todfeindesklasse, waren vorübergehend damals für ihn schützenswert. Also der Schutz von individuellen Menschenrechten kann man durchaus auch mit Mao Zedong-Gedanken begründen.
Ich würde gerne noch den Begriff der Toleranz mit ins Gespräch reinbringen. Die Toleranz einer Gesellschaft zeigt ja daran, wie sie mit Minderheiten umgeht zum Beispiel. Wie geht China mit Minderheiten um? Ich habe mal gelesen, es gibt über 50 Minderheiten in China.
Ja, ich kann Ihnen das anhand einer Banknote mal ganz kurz erklären.
Eine Hunderternote.
Eine Hunderternote, das ist eine chinesische Hunderternote. Da sehen Sie Schriftzüge nicht in chinesischer Sprache. Da wird also in 5 Minderheitensprachen wird da Bank of China wiedergegeben. In Tibetisch, in Uigurisch, in Mongolisch, in Zhuang. Wir können das durchaus auch vergleichen mit einer Schweizer Banknote, wo wir auch ein wichtiges Wort, nämlich Schweizerische Nationalbank, in verschiedenen Sprachen wiedergeben. Minderheiten werden durchaus geschützt. Es gibt ein Gesetz über die Minderheitenautonomie. Aber diese Minderheiten werden nicht als Volk anerkannt. Also das Recht auf nationale Unabhängigkeit wird ihnen verwehrt. Wenn wir mit Chinesen über diese Frage reden, sollten wir das unter dem Gesichtspunkt des Minderheitenschutzes tun.
Mhm. Das heißt, die Uiguren, die Sie gerade erwähnt haben, weil in Ihrer Sprache auch auf der Banknote der 100er-Schein ausgedrückt wird, die sind willkommen, solange sie nicht ein eigener Staat werden wollen.
Ich habe das selbst erlebt. Eines meiner Bücher, Strategie Band 1, wurde ins Uigurische übersetzt. Ich habe dann diesen Übersetzer getroffen im Jahr 2004 und habe gefragt, warum haben Sie das ins Uigurische übersetzt? Sie können doch alle Chinesisch. Chinesisch ist doch jetzt hier die vorherrschende Sprache. Das ist doch nicht nötig gewesen, das ins Uigurische zu übersetzen. Dann hat er gesagt, doch, es können nicht alle Chinesisch. Und daher war es sinnvoll, dieses Werk ins Uigurische zu übersetzen. Es gab damals übrigens noch eine Bestimmung im chinesischen Urheberschutzgesetz, welches besagte, wenn ein Werk, auch ein ausländisches Werk, das ins Chinesische übersetzt wird, in eine Minderheitensprache übersetzt wird, müssen keine Tantiemen bezahlt werden. Also man hat noch offiziell gefördert, dass chinesisch geschriebene Werke in verschiedene Minderheitensprachen übersetzt werden. Also ein gewisser Minderheitenschutz ist, das kann ich aus eigenem Erleben bezeugen, in China gewährleistet. Sobald aber eine Minderheit kommt und sagt, wir wollen uns loslösen, dann kennt die chinesische Regierung kein Erbarmen.
Ist das das Hauptproblem mit Tibet?
Natürlich. Also auch in Tibet war ich in den Buchhandlungen 1997, als ich Mitglied eines Schweizer Teams zur Überprüfung der Menschenrechtslage dort war und habe überall gefragt, wo sind hier tibetische Bücher? Staatliche Buchhandlungen übrigens, also nicht private. Und überall gab es eine Sektion mit tibetisch geschriebenen Büchern, auch Schulbüchern.
Wir nehmen doch sehr viel wahr aus Tibet, was für uns als Unterdrückung aussieht von den Tibetanern, weil sie eben raus wollen aus der Volksrepublik. Warum lässt China, dieses riesige Land, warum lässt es nicht einige Minderheiten, die raus wollen, einfach gehen?
Warum lässt Spanien die Basken nicht einfach gehen? Warum lässt die Türkei nicht die Kurden einfach gehen? Wissen Sie, das ist in jedem Land der Welt, nicht nur in China, ein unglaublich heikles Problem. Solche Loslösungen kommen vor, zum Beispiel Eritrea oder jetzt Kosovo. Aber Kosovo ist längst nicht von allen Staaten der Welt anerkannt. Das kommt schon vor, aber das ist nicht nur in China überaus schwierig.
Herr von Senger, wir neigen ja im Westen dazu, aufgrund unserer Wertevorstellung jede Menschenrechtseinschränkung als eine Verletzung zu brandmarken. Nun haben Sie vorhin schon ein paar Mal die UNO erwähnt und haben gesagt, wir kennen im Westen die entsprechenden UNO-Charta zu wenig. Wie sieht denn das die UNO, wenn sie auf China guckt, gewissermaßen als die Tutorin der Menschenrechte?
Also da möchte ich mal anfangen mit der französischen Menschenrechtserklärung von 1798, wo im Artikel 10 steht, niemand soll wegen seiner Anschauungen selbst religiöser Natur belästigt werden, solange ihre Äußerung nicht durch die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört. Also die Einschränkung von Menschenrechten ist eine uralte europäische Tradition. Schon die französische Menschenrechte hat die Meinungsäußerungsfreiheit nicht bedingungslos und absolut gewährleistet. Es wurden ja bekannterweise auch viele Menschen guillotiniert. Ich würde meinen, das war menschenrechtskonform. Das entsprach eben genau dieser französischen Menschenrechtserklärung. Ferner steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Artikel 29. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und, jetzt kommt es, den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. Also auch die vielgerühmte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die jedes Jahr am 10. Dezember gefeiert wird, sieht eine Einschränkung sämtlicher in dieser Erklärung vorgesehenen Rechte vor. Und nun noch der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Da steht zwar in Artikel 18, Ziffer 1, erster Satz, steht zwar schon, jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, aber dann kommt die Ziffer 3 des Artikels 18, und da steht, die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit und der Grundrechte und Freiheiten anderer erforderlich sind. Also Einschränkungen der Menschenrechte hat es seit der Französischen Revolution schon immer gegeben. Das ist menschenrechtskonform. Die Frage ist dann nur die Verhältnismäßigkeit. Werden die Einschränkungen, sind die übertrieben? Das geht dann natürlich nicht. Dann wird eine Einschränkung zu einer Verletzung der Menschenrechte. Und darüber kann man dann klagen. Wir im Westen haben allerdings irgendwie so die zivilreligiöse Auffassung von den Menschenrechten, dass diese die totale Freiheit gewährleisten, und für uns ist dann die kleinste Einschränkung dann gleich eine Verletzung der Menschenrechte.
Aber China sagt ja dann auch entsprechend, wenn es in UNO-Gremien zum Beispiel darum geht, und China ist ja Mitglied des Weltsicherheitsrates, sagen sie sehr schnell, das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Das wollen wir von euch nicht haben. Das versteht man ja. Aber umgekehrt sagt China zum Beispiel, wenn es darum geht, Israel anzugreifen wegen der Menschenrechtspolitik gegenüber Palästinensern, ist China ja auch dabei, mit dem Finger wieder auf andere zu zeigen. Gibt es da eine außenpolitische Linie oder ist es reine Machtpolitik?
Beides wahrscheinlich. Das Erste, was Sie erwähnt haben, der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates, ist ja verankert in Artikel 2, Ziffer 7 der UNO-Charta. Das ist überhaupt keine chinesische Auffassung, das ist jetzt wieder eine UNO-Auffassung. Man soll sich nur dann einmischen können, mit kriegerischen Methoden zum Beispiel, wenn das UNO-Weltsicherheitsrat das genehmigt. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass in diversen UNO-Resolutionen, wie zum Beispiel in jener über das Recht auf Entwicklung und in anderen gesagt wird, bei massiven Eingriffen in die Menschenrechte, das geht nicht. Und zwar Eingriffe wie die Verletzung der Souveränität eines Volkes, flächendeckende Diskriminierungen und so weiter. Und China beruft sich nun eben auf solche UNO-Positionen. Wenn massive Einschränkungen oder Verletzungen von Menschenrechten zu beobachten sind, und laut der UNO ist das in Palästina ja der Fall, dann, oder das war auch in der Apartheid so, auch da hat China immer für Resolutionen zur Verurteilung der Apartheid gestimmt, da stimmt dann China auch für solche Einmischungen in die inneren Angelegenheiten. Aber eben begrenzt auf Fälle, wo gesagt wird, das sind ganz massive, flächendeckende Menschenrechtsverletzungen. Also in individuellen Fällen, wenn irgendein Individuum irgendwo vor Gericht gestellt wird, würde China meines Erachtens sagen, das ist nun eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten.
Wenn wir das kurz versuchen zusammenzufassen, also die Menschenrechtspolitik gehört jetzt nicht zur inneren Identitätsbildung. Es geht sehr stark um wirtschaftliche Entwicklung auch, um das Weiterkommen Chinas, dass den Menschen dort auch wirklich besser gehen kann. Das steht vor den individuellen Rechten. Und in der Außenpolitik ist man wahrscheinlich, wenn wir das richtig interpretieren, jetzt nicht speziell chinesisch, sondern eher einfach eine Großmacht.
Die Menschenrechtspolitik gehört nicht zur Identität Chinas. Diese Feststellung gründet natürlich jetzt wieder auf der westlichen, nur individualistisch ausgerichteten Menschenrechtskonvention. Wenn Sie das Recht auf Entwicklung dazu nehmen, dann gehört die Menschenrechtspolitik durchaus zur Identität Chinas, weil sich ja China heute rühmt, unglaubliche Erfolge in der Entwicklung Chinas zu haben. So und so viel 100 Millionen Menschen aus der Misere in einen ganz bescheidenen Wohlstand geführt zu haben, das Recht auf Nahrung zu schützen. Insofern gehört dann natürlich die Menschenrechtspolitik zur Identität der Volksrepublik China, aber in einem anderen Sinne, als wir sie im Westen eben verstehen. Das Zweite, auf außenpolitischer Ebene benimmt sich China in Sachen Menschenrechten sehr zurückhaltend. Die Außenpolitik dient nun eben diesem Wirtschaftsaufbau, dieser Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung, des Menschenrechts auf Entwicklung in China. Und da sind irgendwelche andere Belange, jetzt stehen da nicht im Vordergrund, wie zum Beispiel die Menschenrechte in Libyen oder in Syrien. Das ist jetzt nicht qua Menschenrechte etwas, das für China auf der Prioritätenliste steht, sondern die Stabilitäten in diesen Regionen. Die Frage ist, die Energiesicherheit für China gewährleistet, Erdöl und so weiter. Und das braucht es dann wieder für den Wirtschaftsaufbau in China. Also auf außenpolitischer Ebene wird China Menschenrechte vor allem unter diesem Gesichtspunkt ernst nehmen und beachten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.